Arschbacken zusammenkneifen, sich mal richtig anstrengen, die eigene Leistung, den eigenen Output verbessern, dann stehen dir alle Türen offen. Vom Tellerwäscher zum Millionär, so das Versprechen. Problem, es wird nicht gehalten. Wer arm ist, bleibt's auch in aller Regel. Unsere Herkunft hat schon festgelegt, was aus uns wird, schreibt die Journalistin Siani Sophia Höder in ihrem neuen Buch »Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher«. Lasst uns über Klassentrennung reden, so ihre Einladung. Schönen guten Morgen, Frau Höder.
Guten Morgen.
Sie sprechen von Klassen. Damit kommen Sie ja fast schon in Marxismusverdacht. Wir sprechen doch in der Bundesrepublik seit langer Zeit viel softer von Schichten. Wieso wollen Sie trotzdem festhalten am Begriff der Klasse?
Weil gerade dieser Aspekt, dass wir eher über Schichten sprechen, suggeriert uns, dass es Klassen gar nicht mehr gibt, dass es ja gar nicht mehr so schlimm um unsere Gesellschaft steht oder dass jeder alles machen kann und der Tellerwäscher zum Millionär wird. Und deswegen komme ich zurück zu dem Begriff Klasse, weil sich gar nicht so viel verändert hat, wie wir glauben.
Sie erzählen gleich zu Beginn, dass Sie und Ihre Mutter arm waren, dass als Sie 14 waren, Sie mit ihr zur Tafel gehen mussten, um da Lebensmittel zu holen und keiner Seele davon erzählt haben. Denn, Zitat, ich schämte mich. Meine Mama und ich waren arm, so wie jede Person, die dorthin ging. Man sah es den anderen an oder auch nicht. Damals hätten wir uns selbst niemals als arm bezeichnet. Armut war ein Schimpfwort, ein Symbol des persönlichen Versagens. Zitat Ende. Wieso wird denn dieser objektive Sachverhalt, also das Geld reicht nicht für Lebensmittel, sowas wie einer persönlichen Eigenschaft, wie so ein unangenehmer, peinlicher Charakterzug, den man besser nicht zeigt?
Weil es schon dieses Konzept gibt, dass man denkt, wer arm ist in einer Gesellschaft, der ja im Prinzip alles erreichen kann und wo es zum Beispiel freie Bildung gibt und freie Zugänge gibt, dass diese Person ja irgendwie selber daran schuld sein muss. Wie schafft sie es denn nicht, mit all diesen freien Zugängen nicht das eigene Essen sozusagen zu bezahlen? Und deswegen werden arme Menschen oft aufs Armsein reduziert. Dabei wird sich gar nicht die Struktur angeguckt, weil wenn wir statistisch gucken, gibt es auch eine Verschiebung dessen, was wir denken, wie arme Leute aussehen. Menschen, die arm sind, sind meistens Frauen und nicht nur Frauen, sondern explizit Mütter und alleinerziehende Mütter. Das sind Menschen mit Behinderung, das sind Menschen mit Migrationshintergrund und, und. Das heißt, dieses Bild der Armut ist sehr eindimensional und sehr stereotypisiert. Und wenn wir uns aber tatsächlich genau die Zahlen angucken, dann sehen wir, das hat mehr mit den Strukturen zu tun, dass Frauen weniger verdienen, dass eine Frau, wenn sie allein ein Kind großzieht und ein Gehalt hat und nur halbtags arbeitet, dass sie nicht genug Geld verdient und so weiter. Das heißt, Armut wird häufig als individuelles Problem angesehen. Dabei hat es viel mehr mit der Struktur zu tun.
Sie sprechen von Stereotypen. Bleiben wir da noch ein bisschen bei. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie es geschrieben haben mit dem, ich zitiere nochmal, vielschichtigen Blick einer schwarzen Frau, die aus der prekären Schicht stammt. Was sehen Sie, was ich als weiße Frau nicht sehe, vielleicht nicht sehen kann?
Das ist im Prinzip, wenn wir zurück zu dem marxistischen Klassengedanken kommen, dann gibt es oft diese Idee, wir unterscheiden zwischen Menschen, die arbeiten und die arbeiten lassen. Aber es reicht nicht nur zu sagen, jeder Mensch oder Menschen, die quasi, also es reicht nicht zu sagen, es gibt ArbeiterInnen. Das Bild des Arbeiters wurde sehr vermännlicht und sehr gewhitewashed. Was ich damit meine, ist, dass es auch, wenn wir jetzt so einen kleinen Schlenker machen zum Feminismus, dass es sehr oft im sehr neoliberalen Feminismus den Gedanken gab, okay, wenn Frauen arbeiten, dann sind sie gleichberechtigt. Dabei wurde nie sich angeschaut, was für Arbeiten Frauen machen und wie es um Care-Arbeit steht. Das heißt, die Frau, die tatsächlich studiert und Managerin wird, sie steigt auf und sie ist auf den ersten Blick total gleichberechtigt wie der Mann. Aber die Care-Arbeit gibt sie einfach ab. Sie gibt dann ihr Kind im Kindergarten ab, dann macht jemand anderes die Care-Arbeit. Sie stellt eine Frau ein, die dann zu Hause putzt, weil sie es selber nicht übernimmt. Das heißt, wir müssen, wenn wir über soziale Ungerechtigkeit in Bezug auf Klasse sprechen, können wir nicht sagen, okay, alle Arbeiter sind männlich und weiß. Nein, wir müssen die Vielschichtigkeit von ArbeiterInnen und diese Identitäten mit berücksichtigen, sodass wir nicht dazu kommen, dass wir sagen, okay, das Problem mit der Gleichberechtigung ist geklärt, wenn alle Frauen arbeiten. Nein, wir müssen wirklich über Care-Arbeit sprechen, über diese Berufe, die es historisch gab und die ignoriert wurden, oder nicht ignoriert wurden, sondern die als unproduktiv oder nicht relevant betrachtet wurden, weil sie immer für selbstverständlich genommen wurden. Jetzt, und deswegen ist mir gerade dieser intersektionale Blick sehr wichtig.
Jetzt sind Sie die Erste aus Ihrer Familie, die studiert hat. Das ist in meiner Familie auch so. Da sind es mein Bruder und ich. Und jetzt könnte ich Sternstaub einspielen und sagen, Sie haben es ja geschafft. Sie sind eine erfolgreiche Buchautorin, Sie sind Journalistin. Sie können Ihre Meinung veröffentlichen, haben Auszeichnungen erhalten. Ich habe gelesen, Sie waren gerade als Stipendiatin im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Angeles läuft bei Ihnen. Widerlegt nicht Ihr eigener Bildungsweg die These, dass wer in prekäre Verhältnisse reingeboren wird, da auch nicht rauskommt?
Im Prinzip bin ich das gute Beispiel dafür, dass die Ausnahme so, also gerne betont wird, sodass die Ausnahme als Norm erscheint. Dass wir denken, ah, okay, da gibt es die Frau Söder und sie hat das ja geschafft. Also was ist denn das Problem? Wir lieben schon diese Tellerwäscher zur Millionärengeschichte. Sie gibt Hoffnung und sie ist auch relevant in der Hinsicht, dass sie schon als Inspiration und Repräsentationsquelle dient, was sehr, sehr wichtig ist. Nun kann sie auch dazu führen, dass sie quasi die Realität verschiebt und Ausnahmen zur Norm macht. Und wenn die Ausnahme zur Norm wird, denken dann alle anderen, wie die Norm sind. Was mache ich falsch? Wie kann das denn so sein? Das heißt, im Prinzip bin ich das Beispiel, das wieder bestätigt, dass es doch nicht so leicht ist.
Ich würde Ihnen ehrlich gesagt auch zustimmen, weil die vielen anderen sozusagen, die das Thema betrifft, sehen wir ja nicht und sprechen wir auch nicht. Also die, die gerade bei anderen Menschen sauber machen oder deren Kinder hüten. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Ich muss noch dazu sagen, wir haben Sie nicht auf einem anderen Kontinent erreicht, sondern in Berlin. Und ich bitte die beklagenswerte Telefonverbindung zu entschuldigen. Das war Siani Sophia Höder, vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher, hat sie geschrieben. Untertitel: Die Lüge von der Chancengleichheit. Der Band ist bei Hansa Blau erschienen, kostet da einen glatten Zwanni oder als E-Book 16 Euro. Und sie ist in Berlin, die Frau Höder, weil sie da heute Abend lesen wird. Und zwar im Cassiopeia Sommergarten, zu finden in der Revaler Straße 99 in Berlin-Friedrichshain. Besten Dank für das Gespräch und einen schönen sommerlichen Abend für Sie.